Als man selbst halt noch jung war und Kind war, sind wir halt auch durch die Gegend gestreunert und haben halt allen möglichen Heuschrecken und Grillen, was weiß ich nicht, gefangen und Frösche. Und das findet man hier halt alles gar nicht mehr. Hab dann natürlich dann auch erst den klassischen Fehler gemacht, den wahrscheinlich viele machen. Hab so eine Blumenmischung aus dem Baumarkt genommen. Die sah im ersten Sommer auch noch wunderbar aus, schön bunt. Und im zweiten war dann natürlich da von der Pracht nicht wirklich was zu sehen. Und im Wiesenjahr gab es dann tatsächlich aber auch die ersten Grasfrösche und auch die ersten Erdkröten, die sich wieder eingefunden haben bei uns im Garten. Ja, einmal für mich ist es auch so ein bisschen eine Bestätigung, dass man halt richtig unterwegs ist, dass man die Dinge, die man da halt angefangen hat, ja, dass man die halt richtig gemacht hat. Und dann finde ich das halt auch für ein Signal nach außen hin halt ganz gut. Zum Beispiel, ja, kommt halt immer dann auch darauf an, was derjenige bereit ist zu tun, ne? Am besten ist es einfach mal machen.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Christian. Christian ist Naturgärtner. Er teilt seine Erfahrungen und Eindrücke auf Instagram auf dem Account Holler Grünzeug. Ich möchte heute von Christian wissen, wie sein buddelfreudiger Neffe ihn zum Gärtnern brachte, welche Schnapsidee ihm Federvieh bescherte und warum er über seine Grenzen hinaus gärtnert. Hallo Christian.
Hallo Jens. Schön, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Christian, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Christian. Ich würde mich als Hobbygärtner bezeichnen. Und ich habe das Gärtner wieder für mich entdeckt und bin seit ja, gut 6 Jahren dabei, unseren Garten in einen naturnahen Garten umzuwandeln.
Lass uns doch in Gedanken mal eine Runde durch deinen Garten gehen und du führst uns mal rum und zeigst uns mal, was man dort so sehen kann.
Ja, sehr gerne. Also wir haben einen Garten, der circa 1000 Quadratmeter hat. Wir haben ein Eckgrundstück, könnten also über 2 Seiten in den Garten gehen. Und ich würde sagen, wir gehen aber ganz klassisch vorne über die Einfahrt entsprechend in den Garten. Ja, vorm Haus haben wir auch einen etwas größeren Vorgarten. Der sieht noch relativ klassisch aus, sage ich mal. Also da wächst auch noch eine Rispenhortensie und ein Zaubernuss und sowas. Also noch nichts Besonderes Wildes. Das sieht dann alles ein bisschen aufgeräumt aus. Und dann gehen wir mal weiter über den Rasen vorbei an einer größeren Hemlocktanne. Da haben wir dann das erste Beet, da sieht es dann schon ein bisschen wilder aus. Da stehen momentan noch eine Menge wilder Karden im trockenen Zustand. Die haben sich da so im letzten Jahr ordentlich vermehrt. Da finden wir dann auch die erste Wasserstelle bei uns im Garten in Form einer Zinkwanne. Und wenn man daran vorbeigeht, kommt man durch einen Rosenbogen in unseren Waldgarten. Da steht also halt eine große Linde, steht da halt mittig auf. Ja, es war ursprünglich mal Rasen. Vom Rasen ist nicht mehr viel übrig geblieben. Unter dieser Linde findet man dann entsprechend unser Wachtelgehege. Nebendran auch eine zweite Wasserstelle in Form eines Speiskübens, was in die Erde eingelassen ist. Ja, neben unserem Wachtelgehege und Wachtelstall befindet sich noch so ein altes Baumhaus, was ja meine Nichte und mein Neffe entsprechend genutzt haben. Jetzt dient es halt als ja, als Futterhaus. Da lagern wir halt unsere Futterutensilien oder die ganze Einstreu für die Wachteln. Dann haben wir auch da entsprechend unseren ersten Sitzplatz. Der ist dann eingerahmt von so einer Rotbuchenhecke. Einen Käferkeller finden wir da. Ein Farnbeet habe ich da angelegt. Noch relativ frisch. Und ja, man findet da auch ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, was ich mir dieses Jahr oder letztes Jahr besorgt habe. Und zwar eine Himalaya-Birke. Die ist jetzt zwar auch nicht unbedingt einheimisch, aber die hat mir halt immer schon sehr gut gefallen und letzten Herbst war es dann soweit und ich habe mir die mal gegönnt. Ja, wenn man dann aus diesem Schattengarten wieder durch den Rosenbogen zurückgeht, kommt man also quasi in den Hauptgarten. Da haben wir auch noch etwas größere Rasenfläche. Dann steht in den Beeten auch ja, diverse Sträucher und Stauden und mittlerweile auch sehr viele Wildstauden und Wildgräser dazwischen gesetzt. Eine große Nordmantanne finden wir dann noch, auch im Garten und ein größerer Amberbaum. Und dann haben wir da unsere zweite Sitzecke, die wir jetzt auch im letzten Herbst neu gestaltet haben. Da standen 2 große Goldzypressen im Hintergrund. Das war so eine große grüne Wand. Und ja, bei den Zypressen hat mein Neffe kurz einen Prozess gemacht. Die sind dann halt weggekommen. Die Stämme sind tatsächlich noch stehen geblieben. Da haben wir dann ein Ranggerüst draus gemacht. So wächst also jetzt eine Rempler-Rose dran, die sich hoffentlich im nächsten Jahr auch gut entwickelt, damit wir doch wieder ein bisschen Sichtschutz haben. Weil dahinter geht nämlich dann quasi dann der zweite Weg vorbei, also nicht nur so eine Straße, sondern so ein Feldweg rund ums Haus. Ja, dann ist der ganze Mal hingekommen auch ein Quellstein, also quasi unsere dritte Wasserstelle bisher. Ja, wenn wir diesen Garten verlassen, kommen wir halt auf eine große überdachte Terrasse, über die wir halt drüber gehen können. Und von da aus haben wir halt dann einen Blick in unseren Garten hinterm Haus. Das war unser ehemaliger Gemüsegarten, da wo dann auch quasi mein Wirken angefangen hat. Also von Gemüse ist da jetzt nichts mehr übrig geblieben. Das ist halt jetzt komplett alles Naturgarten geworden. Da befinden sich vier kleine Teiche drin in dem Bereich. Man kann durch diesen Garten über verschiedene Wege gehen. Also wenn man gleich rechts den Weg einschlägt, da kommt man halt zu dem ersten Teich, den wir angelegt haben. Da befinden sich auch zwei Sitzbänke. Wenn da weitergeht, kommt man durch einen nächsten Rosenbogen auf den Hauptweg in dem hinteren Teil. Da befindet sich dann halt eine Feuerstelle. Ja, und ansonsten haben wir da in dem Bereich auch noch ein Gartenhaus. Unsere große Kompostanlage haben wir da noch, die überdacht ist und komplett mit Efeu zugewachsen ist. Und man findet da auch unsere Getränkerückgabe. Also wenn man mal draußen Partys macht und man muss mal ein Bier wegbringen, kann man das entsprechend auch draußen erledigen. Ja, und wenn man halt an den Hauptweg zu Ende geht, kommt man halt auf diesen besagten Feldweg. Da hört der Garten noch nicht auf, auch wenn es jetzt nicht mehr unser Grundstück ist. Das ist dann halt schon öffentlicher Grund, weil da habe ich halt den Streifen auch genutzt, um den halt naturnah zu gestalten. So ein Wiesenstreifen mit diversen Hüllstauden, die ich da halt gesetzt habe. Ein Insandarium findet sich da, alles entsprechend beschildert, weil der wird halt auch ziemlich frequentiert halt von Spaziergängern und von der Nachbarschaft, um die halt auch so ein bisschen auf das Thema Naturgarten aufmerksam zu machen.
Jetzt hast du gerade in deinem Gartenrundgang doch recht viele nicht heimische Pflanzen erwähnt oder einige nicht heimische Pflanzen, und ich habe in der Einleitung gesagt, dass du Naturgärtner bist.
Ja.
Ein bisschen beißt sich das ja auch, aber du wirst uns gleich sicherlich noch aufklären, wie das ein bisschen zusammenhängt. Das ist zum einen natürlich dem geschuldet, dass es den Garten schon gab, und zum anderen natürlich, dass du so einen kleinen gedanklichen Wechsel gemacht hast, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Erstmal würde ich gerne einmal darüber sprechen, so vorweg. Ich folge dir schon sehr lange auf Instagram, und meine Idee für deinen Namen Holla Grünzeug auf Instagram war immer, dass Holla vom Holunder herrührt, den man ja auch Holla nennt. Aber du hast mich eines Besseren belehrt. Wo kommt der Name Holla Grünzeug her?
Ja, richtig, genau. Also der Holunder liegt danach, aber der hat tatsächlich gar nichts damit zu tun. Also ich komme halt aus Gütersloh, und der Ortsteil, in dem wir hier wohnen, der heißt Hollen. Und daher dann halt entsprechend Holla Grünzeug. Hat sich dann, ich glaube 2020 war es, dass ich mit Instagram gestartet bin. Ich dachte, okay, jetzt musste man irgendwie den noch einen schicken Namen überlegen. Und ja, da ist dann halt ein Holla Grünzeug bei rausgekommen.
Okay, jetzt fangen wir mal einfach bei deinem Gärtnern vorne an. Also wie kam es dazu, dass du zum Garten kamst und wie du zum Naturgärtnern kamst?
Genau, ja, also die Schuld könnte ich jetzt eigentlich, also Schuld in Anführungsstrichen, könnte ich jetzt eigentlich meinem Neffen Till in die Schuhe schieben. Der war so ein bisschen der Stein des Anstoßes. Also den Garten, den wir haben, das ist halt der ursprüngliche Garten vom Elternhaus. In dem habe ich tatsächlich auch als Kind und Jugendlicher schon auch gewirkt. Dann habe ich natürlich dann entsprechend irgendwann andere Interessen gehabt, und dann, glaube ich, habe ich über 20 Jahre nicht mehr wirklich was mit Garten am Hut gehabt. Und da mein Neffe immer sehr wissbegierig ist, wollte er natürlich auch wissen, wie hat unser Garten halt früher ausgesehen. Und wir hatten halt früher auch schon mal einen Gartenteich und Goldfische und all so ein Gedöns. Und da hat er gedacht, ja, so einen Teich könnten wir doch eigentlich auch mal wieder anlegen. Und angefangen hat es dann auch tatsächlich mit so einem kleinen Speiskrüben, was wir dann halt eingegraben haben. Und das ist ja doch dann relativ klein, und ich glaube, ein Kumpel von mir war es, der hat dann meinem Neffen diesen Floh ins Ohr gesetzt, sag ich, hier hinten habt ihr doch so viel Platz im Garten, da könntet ihr auch einen größeren Teich machen. Ja, dann haben wir einen Sonntagvormittag beschlossen, okay, das machen wir. Haben uns dann halt für so eine, ja, so 1000 Liter hat der Teich, also so eine fertige Teichwanne entschieden, und Ja, da hat mein Neffe halt auch nicht lange gefackelt und hat den Spaten gezückt und hat entsprechend angefangen, das Loch für diesen Gartenteich auszuheben. Und dann war das, glaube ich, auch in 2 Tagen erledigt. Das Loch war breit. Wir haben den Teich dann entsprechend auch eingebaut. Und ja, jetzt sieht natürlich nur so ein nackter Teich auf einem ehemaligen Gemüseacker. Sieht ein bisschen doof aus. Und habe gedacht, okay, irgendwas musst du ja noch machen. Und dann fing man halt entsprechend eine Bepflanzung an, die man da halt drumherum gemacht hat. Die war tatsächlich auch erst noch klassisch gehalten. Und ja, das war im Herbst 2019, als wir das gemacht haben. Dann kam 2020 mit diesem tollen Virus, was uns da ja ereilt hat. Und da hatte man ja plötzlich doch ein bisschen mehr Zeit. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, jetzt so klassisch weitergärtnern willst du irgendwie auch nicht.
Was bedeutet klassisch?
Ja, dass man halt Echinazeen pflanzt und ich weiß gar nicht was, Stauden, Margeriten und also halt so Stauden, die man halt in jedem Gartencenter und jedem Baumarkt halt bekommt. Die jetzt halt nicht heimisch sind, ne?
Okay.
Genau. Auf jeden Fall habe ich mich ein bisschen mit dem Thema naturnahen Gärtner beschäftigt, im Internet rumgesurft, mir entsprechend Literatur besorgt und dann natürlich die große Frage, okay, wo kriege ich denn eigentlich heimische Stauden und Gehölze her? Die findet man ja leider nicht hier im Gartencenter vor Ort oder in dem Baumarkt. Bin dann halt auf Online-Versandgärtnereien gestoßen und habe dann halt so die ersten Shopping-Touren unternommen und den ehemaligen Gemüseacker dann Stück für Stück entsprechend mit heimischen Wildstauden und auch mit heimischen Gehölzen zu bestücken.
Aber wie kam es zu dem Punkt, dass du dich um Naturgarten gekümmert hast oder dich dafür interessiert hast? Du hast eben gesagt, naja, dann habe ich im Internet geguckt und mich über das Naturgärtnern schlau gemacht, aber du hast eben erzählt, dein Neffe hat das Loch ausgehoben, ihr habt einen Teich angelegt und dann bist du sofort zum Naturgärtner gekommen. Aber wie kam es, dass du dich explizit um das Naturgärtnern, nach dem klassischen Gärtnern, um das Naturgärtnern gekümmert hast?
Genau, ja, einmal hat man natürlich klar was von der Krefelder Studie gehört, ne, also mit dem großen Insektensterben. Und ja, auch ohne die Studie merkt man das ja auch eigentlich schon, wenn man einfach mal vor die Haustür einfach mal guckt. Und man guckt, als man selbst halt noch jung war und Kind war, sind wir halt auch durch die Gegend gestreunert und haben halt allen möglichen Heuschrecken und Grillen, was weiß ich nicht, gefangen und Frösche und das findet man hier halt alles gar nicht mehr. Ne? Wenn man jetzt mal mit seinem Neffen unterwegs war hier an den Bächen, wo ich früher als Kinder gespielt habe, da war halt auch tote Hose. Und da habe ich gedacht, okay, da muss man doch mal gucken, ob man dem vielleicht irgendwie so ein bisschen zumindest entgegenwirken kann, dass halt auch im Garten mal wieder so ein bisschen mehr Leben zurückkehrt und uns auch entsprechend hier die Frösche und Grashüpfer wie über den Weg laufen.
Wie bist du dann vorgegangen? Also hast du dir ein Konzept überlegt, wie du den Garten anlegst, oder war das dann immer sukzessiv, kam immer ein bisschen dazu und der Garten ist dann immer weiter gewachsen? Und das andere ist noch, war Gemüsegarten gar keine Option dann mehr? Weil du hast ja erzählt, dass das quasi ein ehemaliger Gemüsegarten war.
Ja, genau. Also ein richtiges Konzept habe ich eigentlich nicht. Ich mache das mehr so aus dem Bauch heraus. Gucke, was kann man denn machen, was gefällt mir. Ich arbeite auch entsprechend viel halt mit Totholz. Jede Menge Elemente findet man halt im Garten und ich habe auch jetzt beim Setzen der ersten Stauden jetzt auch nicht so wirklich darauf geachtet, ob der Standort passt. Also jetzt zumindest nicht so ins letzte Detail. Ich habe gedacht, okay, probier einfach mal aus. Entweder es wächst da oder es wächst nicht. Das meiste wächst tatsächlich auch wenn der Standort auf dem Etikett vielleicht was anderes sagt. Und Gemüse hat für mich persönlich keine Rolle gespielt. Weil es hat mich jetzt auch nicht so wirklich interessiert. Zum Glück war auch vorher schon auf diesem hinteren Gartenteil nicht mehr wirklich viel Gemüse. Das waren noch 2 Beete, die da in Funktion waren. Auf einem wurden meistens Kartoffeln angepflanzt und auf dem anderen ein bisschen Salat oder irgendwie sowas. Ansonsten lag halt der Großteil eigentlich schon brach und war halt nur noch eine Rasenfläche. Ne? Da war halt nichts mehr mit viel Gemüse. Stand vielleicht noch ein Apfelbaum drauf, aber ansonsten war das nur noch Rasen und da habe ich mich dann halt Stück für Stück um den ehemaligen Gemüsegarten gekümmert und da entsprechend dann auch wieder an die Rasenstellen entfernt und da dann entsprechend Wildstauden gesetzt. Ich habe es auch mit einer Ansaat von der Wildblumenwiese probiert. Habe dann natürlich dann auch erst den klassischen Fehler gemacht, den wahrscheinlich viele machen. Habe so eine Blumenmischung aus dem Baumarkt genommen. Die sah im ersten Sommer auch noch wunderbar aus, schön bunt. Und im zweiten war dann natürlich davon der Pracht nicht wirklich was zu sehen. Und dieses Beet habe ich dann halt auch entsprechend geimpft. Also ich habe das nicht nochmal neu gemacht mit einer neuen Aussaat, sondern war einfach dann auch entsprechend mir Wildstauden halt gekauft und habe die überall halt dann dazwischen gesetzt.
Das ist dann auch das Impfen, also dass man quasi nicht das ganze Beet ausräumt und neu macht, sondern dass man das alte Beet bestehen lässt und nur partiell immer neu reinsetzt und richtig, auf Aussaat hofft.
Richtig, genau, und das funktioniert ganz gut. Und selbiges habe ich dann eigentlich mit diesem Rasenstreifen vor unserem Haus gemacht, den haben wir halt auch früher sonst halt im Monat mal spätestens alle 14 Tage entsprechend gemäht. Da habe ich das dann irgendwann das Mähen mal eingestellt und das mal wachsen lassen. Gut, kommt natürlich überwiegend Gras, sieht natürlich dann auch nicht so schön aus und da habe ich dann aber auch mir die Arbeit nicht machen wollen, das komplett irgendwie die Grassoden da zu entfernen. Und habe halt doch da einfach angefangen, entsprechend, diesen Streifen zu impfen mit Stauden. Und das funktioniert also auch ganz gut.
Mhm. Und die Pflanzen sind ja nur ein Teil vom Naturgarten. Kein unwichtiger natürlich, aber nur ein Teil vom großen Ganzen. Also auch ein Teil im Kreislauf. Du hast als Naturmodule, so nenne ich das immer, oder so habe ich es auch von Daniel Jakomay zum Beispiel gelernt, dass man, du hast eben schon in der Einleitung genannt, du hast da diese Speiskübel als Wasserstellen, du hast schon von viel Totholz gesprochen. Was findet man noch alles bei dir im Garten, was man vielleicht in einem, wie du es genannt hast, klassischen Garten nicht unbedingt finden würde, was den Garten für das Auge des ordentlichen Gärtners vielleicht unordentlich macht, für die Natur natürlich bringt die Struktur unheimlich viel. Also was gibt es da für Elemente in deinem Garten, die jetzt nicht Pflanzen sind, sondern quasi das Gesamtbild des Naturgartens für dich stimmig machen?
Ja, also Totholz findet man jede Menge. Also ich arbeite damit auch quasi als Deko-Objekte auch. Das findet man halt auch, aber ich habe halt auch einen großen Reisighaufen angelegt, wo entsprechend im besten Fall sich auch irgendwelche Lurche und Kriechtiere drunter einfinden oder auch mal einen Igel. Ich habe hinten bei den Wachteln, also in einem Schattengarten, habe ich eine Totholzhecke angelegt am Gartenzaun entlang. Dann habe ich einen Käferkeller, glaube ich, vor 2 Jahren angelegt. Also Käferkeller bedeutet, also ich habe halt ein Loch ausgehoben, mindestens also so eine Größe von einem Quadratmeter, so 60 Zentimeter tief.
Und du oder dein Neffe?
Das habe tatsächlich ich ausgehoben. Da war mein Neffe, glaube ich, nicht verfügbar oder so. Da habe ich tatsächlich mal ein Loch bei uns im Garten gebuddelt. Da habe ich dann halt verschiedene Hölzer reingepackt, was wir so da hatten. Buche, Birke in den verschiedenen Größen und auch schon verschiedenen Verrottungszuständen. Das habe ich dann dazwischen die Zwischenräume halt so mit so Holzhackschnitzeln so aufgefüllt. Und oben raus gucken halt entsprechend auch noch so ein paar Totholzäste. Habe da halt so ein bisschen so eine Skulptur geformt und das Ganze dann so ein bisschen zugeschüttet. Und im besten Fall siedeln sich dann auch Käfer an, die vielleicht auch mal auf Nacktschnecken abgesehen haben oder zumindest auf die Eier von Nacktschnecken, dass die vielleicht ein bisschen weniger werden, weil die haben es ja nicht nur auf Gemüse abgesehen, sondern die fressen ja tatsächlich auch alles andere und machen tatsächlich auch vor Disteln nicht halt. Also ich habe versucht, diverse Male halt so Eselsdisteln und Mariendisteln entsprechend auch vorzuziehen und da kommen dann jedes Mal die Nacktschnecken und machen dann damit kurzen Prozess. Obwohl es dann wirklich Disteln sind, auch heimische Disteln, ist es gar nicht so einfach, die wirklich bewusst anzusiedeln. Und dann habe ich im letzten Jahr, im Frühjahr auch ein Sandarium angelegt. Da durfte dann mein Neffe wieder ran. Zusammen mit einem Freund haben die entsprechend da ein größeres Loch ausgehoben. Entsprechend dann auch mit Sand befüllt. Also hat mir das Glück, dass der Sandkasten aufgelöst werden sollte. Und mein Neffe wohnt halt nur so ein paar Häuser weiter. Und da hat er halt sich den Dumper geschnappt von seinem Papa. Also so ein kettenbetriebenes Fahrzeug, so für Waldarbeiten. Da mal den Sand draufgeladen und dann konnte er entsprechend zu uns fahren durch die Siedlung und das Sandarium mit dem Sand wieder auffüllen. Ja, dann halt diverse Wasserstellen angelegt. Natürlich dann entsprechend Nisthilfen für Wildbienen. So klassisch halt in so Hartholzblöcken. Ich habe es aber auch dann probiert, tatsächlich so eine Lehmsteilwand nachzuahmen. Also habe dann so einen Weinstein genommen und den halt mit so einer Lehmmischung entsprechend aufgefüllt. Das hat auch so die grabenden Wildbienen, die nicht unbedingt jetzt in den Boden gehen oder halt in Holz, sondern halt so irgendwelche Lehmsteilwände, die es halt an Flussufern gibt, nutzen, im besten Fall anzulocken. Ja, und solche Elemente sind halt so rund um den Garten verteilt.
Und jetzt ist das Ganze ja schon so ein paar Jahre, also es war natürlich nicht von Anfang an alles da, aber es hat sich ja alles so gefügt und langsam spielt sich alles ein. Und kannst du schon, wenn du jetzt mal, sagen wir mal, 10 Jahre zurückdenkst, gegenüber heute schon eine Veränderung feststellen, was zum Beispiel die Tierwelt betrifft? Also Pflanzen ist klar, da hast du ja selber den Einfluss drauf, aber ich sag mal, Lurche und bestimmte Bienen oder so holt man sich ja nicht in den Garten. Da hofft man ja, dass die von selber kommen. Hat sich sowas auch schon eingestellt?
Ja, hat es sich in der Tat. Also es hat tatsächlich länger gedauert, als ich gedacht hätte. Wie gesagt, mit der Umgestaltung habe ich ja so vor 6 Jahren angefangen. Also so peu à peu, also die ersten Jahre war jetzt noch nicht so wirklich bemerkbar, dass sich da jetzt was getan hat. Aber jetzt so gerade so das letzte Jahr ist mir aufgefallen, da hat sich doch dann schon einiges getan. Auch hast halt was an Wildbienen. Ich kann sie jetzt namentlich nicht so alle nennen. Das ist ja auch nicht so einfach, die zu unterscheiden, gerade wenn es halt die kleineren sind. Also neben der normalen gehörten Mauerbiene, die ja noch relativ häufig ist, gibt es auch Schmalbienen und Seitenbienen, die sich da eingefunden haben. Ganz viele unterschiedliche Wanzen habe ich entdeckt, die sich halt im Garten tummeln. Auch dann schon die ersten Falter, die da eingetrudelt sind. Käfer, die man sonst so auch noch nicht bewusst gesehen hat. Also da hat sich dann schon einiges getan. Und wie gesagt, den Teich hatten wir jetzt ja auch schon doch über 6 Jahre. Da habe ich auch gehofft, dass vielleicht mal sich wieder eine Erdkröte einfindet oder einen Grasfrosch. Das war leider auch nicht so. Der erste, der dann da war, war halt dieser Wasser- oder Teichfrosch. Das sind dann die auch im Sommer ordentlich Geräusche machen können. Und in diesem Jahr gab es dann tatsächlich aber auch die ersten Grasfrösche und auch die ersten Erdkröten, die sich wieder eingefunden haben bei uns im Garten. Und mittlerweile haben wir auch halt wieder einen Igel im Garten. Den habe ich halt auch jahrelang nicht gesehen. Den hatten wir jetzt also auch dieses Jahr wieder oder beziehungsweise letztes Jahr begrüßen dürfen. Ja, in der Vogelwelt merkt man das, dass also auch wieder wesentlich mehr Vögel im Garten unterwegs sind. Eichhörnchen haben wir hier rumtouren. Das mag natürlich auch dann dem Walnussbaum geschuldet sein, den wir auch noch im Garten haben. Da bedienen die sich immer fleißig dran. Doch, also mittlerweile ist das dann doch schon auffällig, dass sich da was tut.
Es ist wieder Leben in der Bude.
Es ist wieder Leben in der Bude, genau.
Und was mir gerade einfiel, als du den Igel erwähnt hast, der profitiert natürlich auch dann von dem Käferkeller, ne? Nur in die andere Richtung.
Ja, genau, richtig. Da fällt dann vielleicht auch der ein oder andere Snack für den Igel ab.
Du hast ja erzählt, dass du auch deinen Außenbereich, ich sag mal außerhalb deines Grundstücks, so ein bisschen mitnutzt, weil da auch keiner was gegen sagt. Und da sprechen wir auch gleich noch ein bisschen mehr drüber. Aber wenn du heute mal deinen Garten betrachtest, einen Gärtner das zu fragen, ist eigentlich sinnlos, weil man kriegt immer die gleiche Antwort. Aber ich bin gespannt, wie du die Frage beantwortest. Reicht dir deine Beetfläche?
Nein. Okay. Sie reicht mir nicht. Deswegen wildert man ja auch schon in fremden Gefilden rum und macht da so ein bisschen was. Weil irgendwie hat man ja doch wieder, findet man mit irgendwo wieder Ideen und Anregungen. Gerade wenn man auf Insta unterwegs ist oder so, dann kriegt man da ja doch immer, oh, guck mal, das hättest du auch gerne noch und ich hätte auch wahnsinnig gerne noch viel größere Wasserflächen, also einen richtig großen Teich. Ja, so da, also es geht noch mehr als 1000 Quadratmeter.
Okay, und wenn du dich jetzt mal zurückbesinnst, vielleicht weißt du den Moment genau, vielleicht weißt du ihn noch nicht mehr, aber vielleicht hast du so ein Gefühl dafür, wenn du zurückdenkst, wie du mit dem Naturgärtnern angefangen hast und wie das dann immer weiterging, dann nennen wir es jetzt mal Baustelle, weißt du, zu welchem Zeitpunkt deiner Baustelle, deiner Gartenentwicklung so, du dann Kontakt zum Naturgarten e.V. hattest und was bringt dir der Naturgarten e.V.? Und was ist der Naturgarten e.V.? Vielleicht kannst du das einmal erklären.
Genau, ja, also der Naturgarten e.V. ist halt ein bundesweiter Verein, der sich halt dafür einsetzt, halt ein bisschen mehr Biodiversität halt auch ins öffentliche Grün halt zu bekommen und halt auch Privatgärten, dass man da halt wesentlich mehr naturnahe Gärten oder naturnahe Gestaltungen anlegt und ich meine 2021 wäre das gewesen. Also bin ich halt auch im Netz über die gestolpert und fand das eigentlich ganz gut, was die da so machen. Und habe gedacht, okay, da meldest du dich mal an. Und dann hat der Verein auch entsprechend so Regionalgruppen. Und hier für meine Region gibt es die Regionalgruppe Ravensberger Land. Da bin ich dann auch entsprechend dann auch beigetreten. Und ja, da hat man halt auch einfach dann entsprechend den Austausch halt mit Gleichgesinnten, ne? Also wir treffen uns halt den Sommer über monatlich auch immer in einem unserer Gärten. Ja, da hast du halt auch entsprechend den Austausch. Und darüber kriegt man ja auch irgendwelche Angebote mit, was so Weiterbildung angeht oder irgendwelche Kurse. Und eine ganz tolle Vereinszeitschrift haben die, die halt auch viermal im Jahr erscheint. Da sind auch immer ganz tolle Beiträge drin, wo man sich halt auch entsprechend auch immer Anregungen holen kann, was man halt alles noch so in seinem Garten machen kann.
Ich frage dich das natürlich nicht ohne Grund, denn wir haben am Anfang auch darüber gesprochen, dass du doch noch diverse Neophyten im Garten hast. Und meine Auffassung war halt auch immer, so wie ich das von außen wahrgenommen habe mit dem Naturgarten e.V., dass der Naturgarten e.V. halt sehr darauf achtet, dass eben keine Neophyten im Garten sind. Du beschäftigst dich trotzdem mit dem Naturgarten e.V., auch wenn du Neophyten hast. Ich möchte deswegen nämlich eigentlich eine Lanze brechen, dass vielleicht doch nicht alles immer so schwarz-weiß gesehen wird, wie es nach außen scheint. Vielleicht magst du da auch noch drei Worte zu sagen.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, so schwarz-weiß muss man das, glaube ich, nicht sehen. Wo man da natürlich schon darauf achten sollte, dass man so unbedingt diese invasiven Neophyten, also mit diesen japanischen Staudenknöterich oder irgendwie sowas, da sollte man natürlich entsprechend Abstand von nehmen. Aber ansonsten sehe ich das nicht so eng und auch der ganze Verein sieht das, glaube ich, auch nicht ganz so eng, was das angeht. Da darf halt auch mal eine Rose drinstehen, die jetzt nicht unbedingt heimisch ist. Am Ende ist ja auch so ein Garten nicht unbedingt für die Tierwelt da, sondern für einen selbst auch noch. Und ich denke, wenn man 70-80% erreicht, das ist zumindest so mein Ziel, so 80% an heimischen Pflanzen und Gehölzen, ist das auch schon was. Und wie gesagt, mir gefallen auch Rosen oder Pfingstrosen, finde ich auch toll. Und da stehen auch ein, zwei bei uns im Garten, auch schon seit 30 Jahren oder sowas. Ja, die muss man ja auch nicht unbedingt rausschmeißen. Es gibt ja da auch genügend andere Pflanzen, die das dann wieder gut machen. Und wie gesagt, wir hatten noch ganz viel Kirschlorbeer und sowas im Garten. Das ist alles rausgeflogen. Also da achte ich dann schon drauf, dass diese invasiven Neophyten dann auch entsprechend das Zeitliche segne.
Du hast erzählt, dass der Verein ja auch dafür steht, dass er das Thema Naturgarten und die damit einhergehende Biodiversität nach außen tragen möchte, einmal auf dem öffentlichen Grund und aber auch in den Privatgärten, also dass das Thema in die Breite getragen wird.
Ja.
Und du machst das ja für dich auch auf dem öffentlichen Grün, der bei dir am Grundstück ist, über dem Blühstreifen und das Sandarium. Magst du da jetzt einmal so ein bisschen mehr drauf eingehen? Also du hast das Sandarium, du hast den Blühstreifen, aber du hast zum Beispiel auch einen Flyerkasten und die öffentliche Aufmerksamkeit.
Ja, richtig, genau. Also ich habe dann, wie gesagt, irgendwann angefangen, diesen Rasenstreifen entsprechend umzugestalten und habe dann auch angefangen, an die ganzen Pflanzen, die ich da reingesetzt habe, entsprechend auch so Namensschilder dran zu machen, damit halt die ganzen Spaziergänger auch wissen, okay, was blüht denn da eigentlich so schön? Dann habe ich mir entsprechend auch mal gedacht, um halt, ja, die Leute, also es kam natürlich, da ja viele Spaziergänge lang gehen, ist mir auch schon mal angesprochen worden, dass sie das auch ganz toll finden und hatten auch schon Fragen dazu. Und dann habe ich gesagt, okay, da kannst du ja vielleicht noch mal so ein bisschen Infomaterial, die ja der Verein auch entsprechend hat und zur Verfügung stellt, kannst du ja das dann auch nutzen, wenn du da schon so die Frequenz hast am Gartenweg. Und habe da halt entsprechend halt einen Flyerkasten aufgestellt, der dann auch immer regelmäßig nachbestückt wird, entsprechend mit den Flyern vom Naturgarten e.V. Oder auch Saatgut, wenn ich ja schon mal Saatgut hatte von Wildstauden, was dann über war, habe ich da mit reingemacht. Ja, dann habe ich auch so eine ganz klassische Nisthilfe aufgestellt, so aus einem Harzholzblock, dann auch mit so einer Infotafel da dran, für welche Bienen das halt gedacht ist. Und auch dann bei diesem größeren Sandarium, da gab es dann halt besonders viel Aufmerksamkeit, weil das Loch war da, das Loch war auch ein bisschen länger da, es hat ein bisschen gedauert, bis wir dann das mit Sand befüllt hatten. Da kam natürlich dann die andere Frage, okay, was gibt denn das jetzt hier bei euch? Und naja, dann haben wir hier bei uns im Ort auch so eine Zeitschrift, die da halt alle zwei Monate erscheint. Die heißt Der Eselhorster. Und die Redakteurin wohnt halt auch nicht weit von hier und die hat das dann halt auch gesehen bei einem ihrer Spaziergänge, was ich hier so Schönes mache und meinte, das wäre doch mal auch eine gute Idee, da halt entsprechend mal einen Artikel drüber zu schreiben. Und ja, das haben wir dann auch entsprechend getan. und da dann auch einen Artikel eröffnet. Und klar, über Instagram teile ich das. Den Tag der offenen Tür hatte ich im letzten Jahr.
Genau, da wäre ich jetzt drauf zugekommen. Also du hast zum einen diesen Artikel veröffentlichen dürfen. Dann gab es, glaube ich, noch ein Lifestyle-Magazin, wo du deinen Garten veröffentlichen konntest oder präsentieren konntest, so muss man sagen. Und du hast dann dir auch noch eine Plakette an den Zaun machen dürfen. Vielleicht magst du davon auch erzählen.
Ja, genau. Ja, das mit dem Lifestyle-Magazin, das ist sogar noch relativ frisch. Das ist auch hier so im Kreis Gütersloh. Karl heißt dieses Lifestyle-Magazin. Die sind halt auf mich zugekommen. Einmal, weil sie halt meinen Insta-Account gesehen haben und auch die Artikel, die online schon über mich zu finden waren. Und die fanden das halt auch eine gute Idee und haben mal angefragt, ob sie darüber mal nicht einen Bericht machen könnten. Auch mit möglichst vielen Bildern. Und auch da war ich natürlich gerne bereit zu. Und das war dann die November-Ausgabe im letzten Jahr, wo dann der Artikel drin ist. Und ja, die Plakette am Zaun. Ich habe dann mich im August letzten Jahres von Natur im Garten e.V. zertifizieren lassen. Also aufmerksam geworden bin ich auf die, glaube ich, auch über Instagram. Ich glaube, der Susanna, der ich da folge, die hatte sich nämlich auch zertifizieren lassen und das entsprechend gepostet. Und habe gesagt, guck mal, das ist doch eine gute Idee. Das gucke ich mir mal näher an. Da habe ich der Homepage nachgeschaut, was sie so für Kriterien haben für diese Zertifizierung. Und das las ich so, als wenn ich diese Kriterien erfüllen könnte. Und dann habe ich mich bei denen entsprechend mal beworben. Dann gab es mit denen auch halt so ein Vorabgespräch, wo sie so durchgegangen sind, ob sich das tatsächlich lohnt, eine Besichtigung. Und die wurde positiv beschieden. Und ja, dann hat diese Begehung im August letzten Jahres stattgefunden. Und dann habe ich auch entsprechend die Plakette bekommen für den Gartenzaun. Und bin seitdem zertifizierter Naturgarten von Natur im Garten e.V.
Und kannst du mal so beispielhaft ein, zwei Kriterien nennen, die da so geprüft werden, die also so eine Zertifizierung ausmachen? Also eine heimische Pflanzen braucht man jetzt nicht aufzählen. Ich denke, das ist logisch. Aber
ja.
Und Totholz, aber vielleicht irgendwas, wo man vielleicht auch vielleicht nicht unbedingt dran denken
kann. Genau, ne? Dass man halt entsprechend halt ja keinen Torf im Garten verwendet, keinen mineralischen Dünger, natürlich keine Pestizide und Fungizide und sowas. Dass man ja Regenwasser entsprechend auch nutzt und das nicht in die Kanalisation einfach leitet. Ja, dass man einen Kompost hat, dass man auch so ein bisschen, ja, Obst ist tatsächlich so, Obst und Beerenstreuer sind tatsächlich da auch abgefragt worden, ob man sowas hat. Dass man halt nicht zu viele versiegelte Flächen hat, sowas wird halt auch abgefragt.
Mhm. Warum hast du deinen Garten zertifizieren lassen? Und was hat man davon? Oder was hast du da für dich davon?
Ja, einmal für mich ist es auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen eine Bestätigung, dass man halt richtig unterwegs ist. Dass man die Dinge, die man da halt angefangen hat, ja, dass man die halt richtig gemacht hat. Und dann finde ich das halt auch für ein Signal nach außen hin halt ganz gut entsprechend. Weil es sieht ja schon wild aus, auch wenn es hier eine gepflegte Wildnis ist. Aber dann möchte halt auch die Leute halt auch entsprechend wissen, okay, das ist so gewollt. Das ist nicht einfach so einfach mal wachsen lassen und nichts tun. um da halt auch entsprechend das Signal nach außen so ein bisschen zu senden.
Also das geordnete Chaos.
Das geordnete Chaos, genau.
Ja, also auch wieder, also ist die Plakette auch wieder so ein bisschen so ein Schritt, um das Thema in die breite Masse zu tragen.
Ja. Mhm. Genau.
Und dann hast du erzählt, dass du bei den offenen Parks und Gärten mitgemacht hast. Wie viel Vorbereitung hat dich das gekostet? Also für dich, da gibt es ja, glaube ich, nicht unbedingt Auflagen, aber man selber hat ja wahrscheinlich so einen gewissen Anspruch, wie man seinen Garten da repräsentieren möchte oder präsentieren möchte. Wie viel hat dich das an Vorbereitung gekostet und war es gerechtfertigt?
Ja, also Auflagen gab es jetzt nicht so wirklich. Man muss sich immer so bis Ende Januar dafür entsprechend anmelden. Und das habe ich dann auch im letzten Jahr getan. Und ja, zu dem Zeitpunkt war ich halt noch nicht überall in unserem Garten angekommen, was so die naturnahe Umgestaltung angeht. Und der offene Garten war dann halt Mitte Juni letzten Jahres. Und ja, da habe ich dann doch schon den Zeitpunkt ab der Anmeldung im Januar bis dann halt eigentlich eine Woche vorher, vor dem Termin, dafür genutzt, tatsächlich dann auch noch im Garten was zu tun. Ne? Das Szenarium ist daraus entstanden und die Farnbeete und weiß der Geier, was da alles noch gekommen ist. Da war ich schon, das war auch schon ein Ansporn, einen Zahn zuzulegen, sagen wir es mal so. Also es wäre jetzt nicht unbedingt erforderlich gewesen für den Tag der offenen Tür, aber da habe ich mir selbst positiven Druck gemacht. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so eine Resonanz hat. Gut, es könnte noch daran gelegen haben. Ich habe natürlich dann auch entsprechend außen am Zaun und an der Gartenhütte beworben auch, dass wir halt unseren Garten öffnen. Und halt in der Nachbarschaft wohnt halt jemand hier bei der Neuen Westfälischen. Also es ist die Tageszeitung, die bei uns im Ort arbeitet. Und die Nachbarin hat dann halt eine Kollegin auf mich angesetzt. Und da gab es entsprechend auch im Vorfeld einen großen Zeitungsartikel dazu. Und an dem Tag, wir waren locker, über 100 Leute waren da. Das war ein tolles Erlebnis. Und es gab dann natürlich auch entsprechend schönen Zuspruch.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Und zwar, was hast du für Feedback bekommen und hattest du im Vorfeld so ein bisschen, nicht Angst, aber vielleicht so ein paar Befürchtungen, dass der Garten vielleicht nicht gut ankommt? Denn man muss ja auch sagen, die offenen Parks und Gärten heißen ja nicht die offenen Naturparks und Naturgärten, sondern da machen ja auch Gärten mit, die vielleicht englischen Rasen und ein paar Putten stehen haben, wo es halt doch etwas, nennen wir es mal, konservativer zugeht. Und der Naturgarten, der ja ursprünglich eigentlich noch konservativer ist, aber eigentlich auch wieder sehr, sehr modern, was nur noch nicht alle wissen. Also hattest du da irgendwie Befürchtung auch, dass das nach hinten losgeht?
Ja, Befürchtung jetzt nicht direkt. Natürlich habe ich schon gedacht, okay, der ein oder andere hat sich vielleicht was anderes erwartet. Hat dann mehr so auf die klassischen Blumen- und Staudenrabatten und Picobello Rosengarten oder sowas gefreut. Obwohl es ist, war natürlich auch, du hast natürlich entsprechend auch eine Beschreibung von deinem Garten abgegeben. Also wer es dann entsprechend vorher gelesen hat, hat schon gesehen, okay, das ist jetzt kein klassischer Garten, da geht es tatsächlich schon ums naturnahe Gärtnern. Und nee, da waren die überwiegende Anzahl, waren halt positive Rückmeldungen. Klar, so ein paar Ältere haben gesagt, ja, denen wäre das dann doch ein bisschen zu wild. Und auch gerade so mit Stauden stehen lassen im Winter und so weiter, nee, das fänden sie jetzt nicht so, es wäre nicht so ihrs, aber nee, die meisten fand das tatsächlich toll.
Und würdest du es auch wieder machen?
Ja, tatsächlich. Ich habe mich auch just, glaube ich, gestern wieder bei der offenen Gartenpforte für die Parks und Gärten angemeldet. Und das ist dann dieses Jahr am 14. Juni.
Okay, dann schon mal an der Stelle viel Erfolg. Und irgendwann hast du ja angefangen, deinen Garten auch bei Instagram zu präsentieren, beziehungsweise Ausschnitte deines Gartens. Wie kam es dazu?
Das war, glaube ich, auch irgendwie, ja, im Laufe 2020, glaube ich, dass ich mir erstmal so einen, habe ich mir einen Insta-Account erstmal angelegt, um erstmal eigentlich zu gucken. Ne, gerade durch die ganzen Bücher oder Zeitschriften, die ich mir im Vorfeld mir halt angeschafft habe oder durch die Recherche im Internet, habe ich gesehen, okay, viele tummeln sich halt auch auf Instagram und teilen da halt entsprechend ihre Gärten und was sie da so machen. Und da habe ich das halt erst auch nur gehabt, um zu gucken. Mal bei den anderen zu gucken, was da so los ist. Dann habe ich gedacht, ja, irgendwie könntest du doch dann auch, wenn du den Account schon hast, den auch mal selber nutzen und entsprechend auch mal zeigen, was du so in deinem Garten machst. Und hab dann einfach damit angefangen, entsprechend dann auch dann Beiträge zu veröffentlichen in Stories und so weiter und so fort. So, dass man auch mal so einen kleinen Einblick hat. Und es ist auch ganz schön zu nutzen, mal so als Tagebuch, um zu gucken, was so im Laufe der Jahre so passiert ist. Dafür kann man das auch ganz gut nutzen für einen selbst.
Für dich selbst als Rückblick und was ist Instagram für dich noch, beziehungsweise hat sich das, die Nutzung von Instagram für dich mit der Zeit geändert? Also nicht jetzt die Oberfläche oder so, also nicht technisch, sondern einfach warum du mit Instagram überhaupt arbeitest. Also früher war es vielleicht Inspiration holen und ein bisschen den eigenen Garten zeigen. Hat sich das geändert oder ist das für dich immer ähnlich geblieben?
Das ist immer noch ähnlich geblieben und was ich tatsächlich auch toll fand, man ist natürlich auch in Kontakt gekommen mit anderen, die sich halt für dieses Thema begeistern und da ist man tatsächlich auch dazu gegangen, man hat sich tatsächlich auch mal persönlich sich kennengelernt. Immer tatsächlich so eine Gruppe hier aus Westfalen, die halt alle hier aus der Ecke kommen, da hat sich halt jemand mal dann berufen gefühlt und entsprechend auch mal so ein Treffen ins Leben berufen. Das findet jetzt auch immer so einmal im Jahr statt, dass man mal essen geht und zwischendurch sieht man sich halt mal, besucht sich halt gegenseitig, tauscht sich aus, man tauscht Pflanzen aus. Und kann schon sagen, dass auch so Freundschaften auch darüber entstanden sind.
Und wenn du heute also jetzt unabhängig von Instagram, aber wenn dich heute jemand von mir aus auch auf Instagram oder im wahren Leben, im Real Life, wie man heute so schön sagt, wenn dich da jemand fragen würde, du Christian, ich habe mir ein Haus gekauft, ich habe da einen Garten und ich möchte da gerne einen Naturgarten draus machen, da ist jetzt eine grüne Wiese. Was würdest du dem raten, wie fängt man mit einem Naturgarten an? Mit einem Speiskübel?
Kommt halt immer dann auch drauf an, was derjenige bereit ist zu tun, ne? Am besten ist es einfach mal machen. Also ich habe tatsächlich, meine Cousine hat tatsächlich diese Anfrage gestellt. Sie haben jetzt zwar auch keinen Neubau oder irgendwie sowas, aber halt auch einen Bestandsgarten, der halt ziemlich brach liegt, und die wollten halt auch ein bisschen mehr tun. Und da habe ich gesagt, ja, einfach mal anfangen. Man muss ja nicht gleich komplett den ganzen Garten auf links drehen. Man kann sich einfach erstmal ein Beet aussuchen und einfach mal starten. So gucken, was für Wildstauden würden mir denn gefallen, was sagt man denn so zu. Ne, es gibt ja auch viel, was so gelb ist. Viele mögen ja auch nicht unbedingt gelb. Dann kann man aber, es gibt auch Wildstauden, die jetzt nicht unbedingt gelb blühen, und dann einfach mal anfangen. Und wie gesagt, nicht unbedingt gleich wirklich alles auf links drehen, weil das schreckt dann auch viele gleich wieder ab. Boah, das ist wieder so viel Arbeit, das alles umzukrempeln. Man kann auch sonst einfach, wenn man bestehende Staudenbeete hat, da kann man ja auch einfach anfangen, dazwischen einfach in die Lücken entsprechend Wildstauden zu setzen, und die vermehren sich dann schon von alleine. Und Wasser ist immer eine gute Idee. Also muss auch da nicht gleich der große Teich sein. Da kann es wirklich auch einfach der Speiskübel sein. Auch da kommen dann Libellen vorbei und auch die legen da ihre Eier ab. Und da kommt es zum Schlupf und so. Auch da habe ich schon Frösche drin gesehen, die jetzt da zwar nicht unbedingt wahrscheinlich Leichen werden, aber sich halt einfach im Sommer auch darüber aufhalten, weil es halt feucht und kühl ist.
Jetzt hast du gerade schon das Stichwort Schlupf gegeben. Wir haben nämlich noch ein Thema offen und da gebe ich dir das Stichwort Schnapsidee. Denn über eine Schnapsidee, eine wahrliche Schnapsidee, bist du zu deinem Federvieh im Garten gekommen. Was ist das für Federvieh und was war diese Schnapsidee?
Richtig, genau. So, das Federvieh sind Wachteln. Und die Schnapsidee, ich weiß es jetzt nicht mehr, ob es auf Ostern war oder bei dem Geburtstag meiner Schwester, wo auch dann entsprechend die Kiddies meiner Schwester anwesend waren. Und irgendwie ist das Gespräch im fortgeschrittenen Abend auf Haustiere gekommen. Und ich sage so, ob man die nicht noch welche anschaffen würde. Ich sage, wenn irgendwas, was man jetzt draußen im Garten halten kann, vielleicht ein Meerschweinchen oder irgendwie sowas. Oder Hühner oder sowas. Oder wie gesagt, oder vielleicht Wachteln. Und dann die Kiddies so, Wachteln, wie sehen denn Wachteln aus? Die haben natürlich angefangen, entsprechend zu googeln. Und haben gesehen, oh, die sehen ja süß aus. Und lass uns doch Wachteln anschaffen. Und ja. In der Schnapslaune, die ich da hatte, habe ich dem tatsächlich zugestimmt. Habe ich gesagt, okay, wenn ihr meint, Platz im Garten haben wir ja bei uns. Und ja, da haben wir tatsächlich, glaube ich, 2024 ist das gewesen. Ja, ich mich dann schlau gemacht. Was benötigen denn eigentlich so Wachteln für die Haltung? Da muss man tatsächlich ja eine Voliere haben. Also die kannst du nicht so wie Hühner frei draußen rumlaufen lassen. Die würden auch gar nicht wiederkommen. Ganz davon abgesehen, dass wir viele Nachbarskatzen haben. Na, da haben wir erstmal den Stall gebaut und dann mal geschaut, okay, wo kriegen wir jetzt die Wachteln her? Da haben wir tatsächlich auch im Umkreis jemanden gefunden, wo man halt dann Jungtiere bekommen konnte. Und ja, ich glaube, seit Mai 2024 haben wir dann tatsächlich Wachteln im Garten.
Jetzt musst du mir noch sagen, was man mit Wachteln macht. Also ich kenne das, wenn man durch ein Geschäft geht oder so, sieht man manchmal Wachteleier. Ich habe auch schon davon gehört, dass manche Menschen Wachteln kulinarisch angehen. Was sind Wachteln für dich oder was macht ihr mit den Wachteln?
Ja, also wir haben tatsächlich japanische Legewachteln. Also die legen tatsächlich Eier, zumindest in den Sommermonaten. Und ja, die Eier nutzen wir auch. Und ansonsten sind das, ja, es ist also eine Mischung aus Nutz- und Heimtier. Also wir würden sie jetzt nicht, wenn sie aufhören, Eier zu legen, würden wir sie jetzt nicht schlachten und dann auch kulinarisch verwerten, obwohl man sagt, es soll eine Delikatesse sein, aber das muss nicht unbedingt sein. Also die Wachteln dürfen halt so lange bei uns bleiben, bis sie halt eines natürlichen Todes sterben. Das ist jetzt also auch jetzt nicht auf Eierproduktion ausgelegt oder irgendwie sowas. Also man könnte tatsächlich, wenn man sie auch die Wintermonate über komplett beleuchten würde, glaube ich, mit 14 Stunden Licht am Tag, würden sie auch durchgehend Eier legen, aber den Stress ersparen wir halt unseren Tieren. Also die machen dann halt auch entsprechende Legepause. Ich glaube, so bis April oder sowas, wenn die Tage dann ein bisschen länger werden und wärmer werden, dann legen sie wieder los. Und dann nutzen wir natürlich auch entsprechend die Eier. Und ansonsten sind es halt, ja, mehr so Heimtiere, auch wenn sie im Garten hausen.
Wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft schaust, dann sehen wir ja auf jeden Fall Mitte Juni die offenen Parks und Gärten, die bei dir wieder stattfinden, also unter anderem bei dir stattfinden. Hast du noch ein Ziel oder also ein realistisches Ziel irgendwo, wo du sagst, das willst du noch erreichen oder machen im Garten auf jeden Fall? Also was deinen Garten zum Beispiel aufwerten würde oder wo du sagst, da muss ich auf jeden Fall noch dran?
Oder genau, ja, so langsam gehen ja dann der Platz und die Projekte so ein bisschen auch zur Neige, die man noch so machen könnten. Wir haben natürlich in unserem Hauptgarten auch noch eine relativ große Rasenfläche. Und da könnte ich mir so auch vorstellen, entsprechend auch noch so ein Inselbeet da drin zu platzieren. Also sprich, das auch mit etwas, also mit größeren Natursteinen, das auch einzufassen. Das also quasi auch so ein bisschen, ja, wie so eine Art Hochbeet entsprechend da anzulegen. Das halt so mit so einem mageren Sandschottersubstrat dann auch aufzufüllen und das dann halt komplett auch mit heimischen Wildstauden zu bestücken. Das wäre zumindest noch so ein größeres Projekt, was man ja vielleicht nicht mehr in diesem Jahr, aber vielleicht mal im nächsten Jahr noch angehen könnte. Weil Rasenmähen ist doof.
Das sowieso. Und man könnte jetzt ja auch ein bisschen rumspinnen, aber das wäre jetzt die erste Frage meiner letzten Fragen, denn zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen. Meine erste Frage. Wenn du jetzt nochmal ganz neu anfangen könntest und du müsstest nicht Rücksicht nehmen auf Haus, Job, Geld, Ort, egal, du könntest dir irgendwo, ob in Deutschland oder wo auch immer, dir aussuchen, wo du neu anfangen könntest. Was würdest du dann machen?
Ja, da könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, irgendwie so einen Resthof zu erwerben, vielleicht, was weiß ich, in Mecklenburg-Vorpommern oder irgendwo so, wo halt auch rumherum viel Land ist und vielleicht auch noch ein bisschen mehr intaktere Natur als hier, weil hier ist wirklich nur intensive Landwirtschaft. Das ist also sowieso schwierig, dass du da auch ein bisschen die heimische Tierwelt in den Garten kriegst. Und ja, von der Grundstücksgröße her dürfte es natürlich noch ein bisschen mehr sein als 1000 Quadratmeter. Also so 3000 dürfte es, glaube ich, mindestens sein. Man wird ja auch nicht jünger. Man muss es dann ja auch doch noch irgendwie handeln können. Ja, das könnte ich mir dann schon vorstellen. Da gäbe es dann noch einen riesigen Teich, würde ich mir da anlegen. Auch irgendwie auf jeden Fall müsste eine Brücke irgendwie drüber in einen anderen Gartenteil. Sowas könnte ich mir dann schon vorstellen. Dürfte auch irgendwie gerne so ein altes Fachwerkhäuschen sein. Das fände ich auch irgendwie ganz, ganz klasse. Und wenn das Portemonnaie keine Rolle spielt, könnte ich mir sowas gut vorstellen, mich da komplett nochmal so neu auszutoben.
Also schon so ein bisschen wie jetzt auch, nur für dich im Kopf ein bisschen perfekter.
Bisschen perfekter, genau. Mhm. Und noch ein bisschen größer.
Sehr schön. Meine letzte Frage, und du hast mir erzählt, dass du regelmäßiger Hörer des Podcasts bist, deswegen gehe ich davon aus, dass du die Frage kennst. Ich stelle sie dir trotzdem nochmal. Stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Ja, genau, die Frage habe ich erwartet. Und ich würde tatsächlich gar nicht so weit schauen, sondern würde schon, glaube ich, Süddeutschland oder Mitteldeutschland reichen. Also es gibt ja auch jede Menge heimische Orchideen, die bei uns halt in Deutschland wachsen, wie so Knabenkraut oder den Frauenschuh. Die finde ich halt sehr schön und ja, die brauchen ja doch besondere Standortbedingungen. Ich hätte mal gelesen, dass sie auch mit der Symbiose mit einem besonderen Pilz eingehen. Also die kann man sich nicht einfach so in den Garten holen. Und da ich mich ja für eine Pflanze entscheiden müsste, würde ich mich wahrscheinlich für den Frauenschuh entscheiden. Dass ich halt irgendwo im Garten mein kleines Beet mit diversen Exemplaren eines Frauenschuhs anlege.
Dann wünschen wir dir einen ganzen Schuhladen.
Ja, danke.
Christian, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und hiermit überlasse ich dir das Mikrofon für ein paar abschließende Worte. Vielen Dank.
Ja, Jens, vielen Dank, dass ich heute mal Teil deiner Podcast-Reihe sein durfte. Ja, und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen vielleicht inspirieren konnte, auch ein bisschen was in seinem Garten zu tun, da ein bisschen was für die Natur zu tun. Und es muss nicht immer leicht der große Wurf sein, man kann einfach mal klein anfangen und auch wenn man nur Balkon oder Terrasse hat, Wildstauden wachsen halt auch entsprechend im Kübel. Auch so kann man ein bisschen was Gutes tun.
Der berühmte eine Kübel, den es nur braucht.
Richtig, genau. Ja, das wär's von mir. Vielen Dank.
Christian, vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.
Damit endet die Folge mit Christian von Holler Grünzeug. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. Alles Wichtige findet ihr wie immer in den Shownotes, darunter natürlich auch den Link zu Christians Instagram-Kanal. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört unbedingt auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast und zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.